Zum ersten Mal gewinnt in Deutschland eine hart rechte Partei die Wahl in einem Bundesland seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist das, was man in internationalen Zeitungen heute lesen kann. Also das kommt nicht von uns. Und was aber ganz interessant ist, ist der Grund, dass die AfD so stark geworden ist, oder zumindest mit einem Grund, ist unsere Zielgruppe. Also das sind die unter 25-Jährigen. Da gab es riesige Zuwächse.
Ja, normalerweise würden wir wahrscheinlich keine Sonderfolge für eine einzelne Landtagswahl machen, aber die Wahlen in Sachsen und in Thüringen gestern, die sind doch anders. Die AfD hat in beiden Ländern über 30%. Das Bündnis Sahra Wagenknecht gibt es erst seit einem Jahr und das ist in beiden Ländern aus dem Stand auch die drittstärkste Partei geworden. Also diese etablierte Parteienlandschaft mit den Parteien, die man so kennt, die gibt es irgendwie nicht mehr so richtig, wenn man auf diese Ergebnisse guckt. Das hat sich einfach alles komplett neu sortiert. Und ich glaube, dass man vor allem in Westdeutschland auf den Osten guckt und sich vor allem irgendwie so fragt, ja okay, warum denn immer noch alle so unzufrieden sind, ist doch jetzt auch alles schon so lange her. Aber so einfach ist es eben nicht und deswegen müssen wir da, glaube ich, mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
Das ist, was die Woche wichtig war, mit einer Sonderfolge zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Wir gehen zuallererst natürlich ganz frisch die Zahlen durch. Jan Schippmann von unserem Politikformat, die da oben, ordnet uns die Wahlergebnisse am Montagmorgen hier ein und wir schauen, wer jetzt mit wem zusammenarbeiten bzw. regieren könnte.
Genau, dann gucken wir vor allem auch noch eben auf die jungen Menschen. Wie geht's ihnen eigentlich und was beschäftigt sie gerade in Thüringen und Sachsen? Das fragen wir die Autorin und Journalistin Valerie Schönian. Die schreibt unter anderem für das Leipziger Büro der Zeit und kommt selber aus dem Osten, also aus Magdeburg.
Und zuletzt gucken wir nochmal aufs große Ganze. Wie kommt es überhaupt, dass so viele Menschen in Sachsen und Thüringen gerade eine Partei wählen, die in beiden Bundesländern als gesichert rechtsextrem gilt? Und was bedeutet es für unsere Demokratie? Darüber sprechen wir mit Professor Hans Vorländer, der ist Direktor vom Zentrum für Verfassungs- und Demokratieforschung und vom Mercator-Forum Migration und Demokratie.
Genau, ein kleiner Transparenzhinweis. Dieses zweite und das dritte Gespräch, das haben wir schon vor dem Wahlsonntag, also das haben wir letzte Woche aufgezeichnet. Da kannten wir die konkreten Zahlen noch nicht. Aber wir wollten heute schnell mit dem Thema raus. Deswegen haben wir es vorher schon geführt und da das hintergründige Themen sind, sind die Analysen natürlich trotzdem komplett aktuell und dadurch, dass wir sie jetzt schon können, können wir auch sagen, es lohnt sich da reinzuhören, weil es wirklich in die Tiefe geht und richtig spannend ist, da diese Eindrücke zu bekommen.
Und eine Sache, die ist uns auch noch sehr wichtig und zwar sprechen wir jetzt natürlich hier nur über Sachsen und nur über Thüringen, weil da gerade gewählt wurde. Aber wir wollen hier nicht den Osten in Anführungszeichen in eine Schublade packen und auch nicht so tun, als sei irgendwie Rechtspopulismus nur ein ostdeutsches Problem. Es gibt strukturelle Unterschiede, einfach dadurch, dass die geschichtlich so gewachsen sind. Und ja, über die wollen wir hier auch sprechen, weil sie natürlich auch einen Teil der Wahlergebnisse erklären. Aber in westdeutschen Bundesländern gibt es ja gerade ganz ähnliche Tendenzen und da muss man genauso hinschauen. Also wir wollen hier jetzt nicht sagen, Rechtspopulismus ist ein ostdeutsches Problem. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig.
Voll. Und dieses ist es nicht. Es gibt nicht den Osten als eine Einheit, die, wo alle Leute gleich sind oder so, sondern allein in Sachsen, wir beide wohnen ja in Sachsen, ist es komplett unterschiedlich zwischen, ob man in der Großstadt wohnt, ob man auf dem Land wohnt und so. Auch in Thüringen gibt es da ganz viele Unterschiede und auch in jeder einzelnen Stadt, in jedem einzelnen Dorf gibt es natürlich Leute, die unterschiedlich auf die Politik gucken, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Sorgen und Themen haben. Und wir fassen das so ein bisschen zusammen, weil sonst kann man es nicht greifen, wenn man alles komplett ausdifferenziert. Aber wir wissen natürlich und wollen das nochmal vorher klar sagen, dass man nicht alles in einen Topf packen kann. Das bitte nicht falsch verstehen in dieser Folge.
So, und das war es genug an Vorrede. Wir gucken jetzt als allererstes auf die frischen Zahlen am Montagmorgen und fangen an mit Sachsen. Die CDU hat 31,9% gemacht an allererster Stelle, aber knapp gefolgt von der AfD mit 30,6%. Und danach hören wir jetzt auch auf mit den Nachkommastellen, die waren nur bei den ersten beiden halt sehr wichtig.
Man kann grob sagen, CDU ist also einen guten Prozentpunkt vor der AfD gewesen. Ich glaube, das kann man mitnehmen.
Ja, das Bündnis Sahra Wagenknecht hat knapp 12% bekommen in Sachsen, dann die SPD liegt bei gut 7%, die Grüne rund 5%, das heißt, die haben die 5%-Hürde geschafft und die Linke hat eigentlich nur 4,5%, aber eben zwei Direktmandate in Leipzig in unserer Nachbarschaft gewonnen, weshalb die auch trotzdem mit ins Parlament kommen dürfen.
Leipzig 1 ist tatsächlich mein Wahlkreis, das heißt, sind meine Nachbarn dafür zuständig, dass die Linke es in den Landtag geschafft hat, was ja interessant interessant ist, so, weil unter die 5%-Hürde fallen und trotzdem in den Landtag ziehen, das sieht man auch nicht jeden Tag. Die FDP ist bei unter 1% gewesen, also die ist auf jeden Fall raus. Und was man insgesamt mitnehmen kann, ist, glaube ich, dass ja, CDU die stärkste Partei ist, die AfD aber bei um die 30% liegt und SPD und Grüne es in den Landtag geschafft haben, weil das war auch nicht ganz selbstverständlich. Wir gucken nochmal kurz auf die jungen Menschen und das finde ich interessant, dass da die AfD mit nochmal größerem Abstand die erfolgreichste Partei ist. 31% hat sie bei jungen Menschen geholt, also ungefähr so wie bei allen Altersgruppen.
Junge Menschen sind unter 25, das sollte man vielleicht noch kurz dazu sagen.
Und die CDU hat aber nur 17%, weil sie traditionell weniger von jungen Menschen gewählt wird. Einfach so sieht es aktuell aus. Dafür sind es mehr Leute, die die Linke gewählt haben bei den jungen Menschen. Und im Gegensatz dazu, wenn man 70 plus anklickt in diesen Altersdemografie-Dingern, dann hätte da die AfD deutlich weniger Stimmen bekommen. Also die alten Menschen, ich glaube, das war früher mal so ein Gedanke, den viele hatten, dass die AfD von den Alten gewählt wird. Und das ist halt gar nicht so. Aber in Thüringen, da kommen wir jetzt gleich zu, da ist die AfD stärkste Kraft bei allen, aber bei den über 70-Jährigen wäre sie nur Platz 4.
Krass. Ja, wir gucken jetzt erst nochmal ohne Alterskohorten auf Thüringen und verwirren euch einfach noch mehr mit Zahlen. Also die AfD liegt bei 32,8%. Da ist der Unterschied zur CDU allerdings wesentlich größer. Die hat nur 23,6% bekommen. Das BSW knapp 16, die Linke rund 13. Da ist es ein bisschen anders, weil ja auch der letzte Ministerpräsident Bodo Ramelow war und deswegen glaube ich auch immer noch sehr, also die Linke ist da einfach nochmal anders vertreten und sehr beliebt. Die SPD hat 6% gewonnen und ja, Grüne und FDP sind beide an der 5%-Hürde gescheitert und schaffen es nicht mehr in das Parlament.
Genau, junge Menschen da haben tatsächlich die AfD noch deutlich stärker gewählt als die Gesamtbevölkerung. Da wäre die AfD bei unter 25-Jährigen bei 38%. Das ist vor allem ein riesengroßer Anstieg im Vergleich zu vor 5 Jahren. Also da gab es einen ganz großen Shift hin zur AfD bei jungen Menschen.
Was die ganzen Wahlergebnisse aber vielleicht auch nochmal in ein anderes Licht stellt, ist einfach die extrem hohe Wahlbeteiligung in beiden Ländern um die 74%. Das ist ein Rekordhoch. In Sachsen gab es das noch nie, in Thüringen glaube ich zuletzt in den 90ern. Also da sind richtig viele Leute zur Wahlurne gegangen.
Voll. Bodo Ramelow hat das, glaube ich, als Fest der Demokratie bezeichnet, den Tag gestern. Was sehr interessant ist, als er als linken Politiker, der eigentlich komplett abgewählt wurde, hat es trotzdem wegen der hohen Wahlbeteiligung positiv irgendwie gesehen. Weil ich meine, am Ende ist das halt die Demokratie. Und eine Statistik, die ich noch gesehen habe, die ich richtig interessant fand, wenn man mal nicht nur auf Altersdaten guckt, sondern das läuft ja immer so ab, dass nach der Wahl, die man anonym natürlich abgibt, dann geht man so aus dem Wahllokal raus und bei manchen Wahllokalen steht dann nochmal so ein kleiner Stand von Infratest DIMAP oder der Forschungsgruppe Wahlen, die einem dann sagen, hey, möchtest du nochmal bei uns abstimmen? Dabei kann man dann noch so angeben, wie alt man ist und ob man männlich und weiblich ist oder auch wie man seine eigene wirtschaftliche Lage einschätzt. Und wenn man mal auf diese wirtschaftliche Lage guckt, dann sieht man, dass erstmal generell 57% sagen, dass sie in einer schlechten wirtschaftlichen Lage sind und nur 39%, dass sie in einer guten Lage sind. Aber unter den grünen Wählenden sagen die meisten, dass sie in einer guten Lage sind. Da sind es 77%, die von sich sagen, dass sie in einer guten Lage sind. Und genau andersrum sieht es bei den AfD-Wählenden aus. Da sind es nur 10%, die sagen, dass sie in einer guten wirtschaftlichen Lage sind. Und 88% sagen, dass sie in einer schlechten wirtschaftlichen Lage sind. Also da sieht man, glaube ich, so die größte Differenz zwischen diesen verschiedenen Parteien in der Einschätzung, wie ihre eigene wirtschaftliche Lage ist.
Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Schluss, zu dem wir auch in den beiden Hintergrundgesprächen noch kommen werden, die wir im Vorfeld geführt haben.
Ja. Vielleicht fand ich es deswegen auch so spannend.
Umso wichtiger, dass ihr dranbleibt. Aber jetzt erst nochmal zurück zu den ganz einfachen Wahlergebnissen. Was bedeuten die Zahlen? Wie kann es jetzt weitergehen? Und was heißt das eigentlich auch auf Bundesebene? Darüber sprechen wir jetzt mit Jan Schippmann von unserem Politikformat, die da oben. Guten Morgen.
Hi.
Guten Morgen.
Was ist dein Eindruck am Montagmorgen nach der Wahl, dein erster?
Ich habe das Gefühl, dass alle sich erstmal so ein bisschen sammeln müssen, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass irgendwie so ein genereller frommer Wunsch da gewesen ist, dass doch wieder die Bevölkerung in den Bundesländern umschwenkt und dann doch irgendwie demokratisch wählt und es gar nicht so krass wird, wie in den Umfragen vorausgesagt war.
Hattest du die Hoffnung wirklich?
Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Also mehr in Bezug auf Sachsen als auf Thüringen, aber das hat unterschiedliche Gründe. Aber jetzt ist es so, wie sehr, sehr ähnlich auch wie die Umfragen es tatsächlich auch vorausgesagt haben.
Wir gucken jetzt als allererstes auf Sachsen. Was steht denn da eigentlich gerade noch zur Auswahl an möglichen Koalitionen?
So viel ist da nicht mehr zu holen, ehrlich gesagt. Es ist ja so, dass die CDU Parteitagsbeschluss hat, nicht mit der AfD und nicht mit der Linken zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt für Sachsen, genauso wie für Thüringen, ein großer Faktor, weil AfD und Linke beide im Landtag vertreten sind. Und das schmälert natürlich in einem Land, wo die Regierungsbildung nicht einfach ist, nochmal die Option. Und jetzt gerade praktikabel ist in Sachsen die realistische Option CDU plus BSW plus SPD. Oder aber rechnerisch würde auch gehen CDU plus BSW plus Grüne. Das ist aber deutlich unwahrscheinlicher, weil Michael Kretschmer eigentlich in diesem Wahlkampf zu jeder Gelegenheit gesagt hat, die Grünen wollen wir loswerden und das BSW in Teilen auch schon eine Zusammenarbeit mit den Grünen ausgeschlossen hat. Das heißt, effektiv gibt es diese eine realistische Option für Sachsen zum Beispiel.
Das heißt, das ist ja eigentlich ganz interessant. Das, vorher hat ja die Kenia-Regierung regiert, also CDU, Grüne und SPD. Und das geht jetzt nicht mehr. Das war so diese ganze Zitterpartie am Abend. Letztlich, gestern Abend wird die Linke reinkommen, weil dadurch vernichtet sie letztlich die Option, dass es eine Kenia-Option geben kann. Und das heißt, die einzigen verbleibenden Optionen sind, dass die CDU, also die einzige realistische Option, dass es die CDU in der Regierung sein wird. Und BSW auch oder halt AfD, aber AfD und CDU, also die CDU will ja nicht mit der AfD zusammen. Das heißt, es wird auf jeden Fall CDU und BSW zusammen sein müssen, oder verstehe ich das falsch, oder gibt es noch andere Optionen, die ich nicht sehe?
Es gibt die Option eine Minderheitsregierung, dass sich CDU und SPD zusammentun und dann für Gesetzesvorhaben zusätzliche Stimmen holen, von wem auch immer, und sich tolerieren lassen. Man hat in Thüringen gesehen, dass das in der Praxis wahnsinnig schwierig ist und auch ein ruhiges, unspektakuläres Regieren kaum ermöglicht. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das irgendwer in der CDU für sich als gute Option heranzieht.
Was erwartest du denn von der Regierungsbeteiligung des BSW?
Ja, das ist erstmal eine komplette Blackbox. Wahnsinnig viele Leute, die da angetreten sind, haben überhaupt keine A, Regierungserfahrung, B, politische Erfahrung im Allgemeinen. Das sind oft auch Unternehmer, die sich irgendwie beworben haben, unter anderem der Landeschef beispielsweise.
Man kennt die auch zum Teil gar nicht, oder? Also das war doch immer so, dass die nicht. CDU gesagt hat, ja, wir wissen gar nicht, mit wem wir da zusammenarbeiten würden. Weil
naja, die Spitzenkandidatin in sowohl Thüringen als auch in Sachsen sind bekannt. Die sind früher aus der Linkspartei. Das sind doch Leute, die als sowohl Frau Zimmermann in Sachsen als auch Frau Wolf in Thüringen, die eigentlich als relativ pragmatisch gelten. So, da wird es nicht dran scheitern mit der Zusammenarbeit. Aber du hast halt wahnsinnig viele Leute im Umfeld, beziehungsweise halt irgendwie in der Partei, die halt nie sowas gemacht haben. So, und dann muss man halt irgendwie auch seriös erstmal schauen, wie besetze ich denn die Ämter und wie besetze ich dann die folgenden Ämter in den Ministerien und so. Das heißt, du musst halt schauen, dass du dich halt auch nicht verdammt blamierst. So, das ist halt auch nochmal ein Faktor. So. Und dann geht es natürlich um inhaltliche Schnittpunkte.
Dann lass uns jetzt auch nochmal auf Thüringen gehen. Da gibt es ja auch gar nicht mal so viele Optionen.
Ja, es gibt eine halbe. effektiv ist es so, dass jetzt laut den aktuellen Zahlen das vorläufige Endergebnis sagt, dass von 88 Sitzen 44 auf eine Koalition von CDU, BSW und SPD entfallen würden. Also wirklich komplett auf Kante.
So. Aber 45 bräuchte es.
Ja. Genau. Und das ist das Problem. Da wird es jetzt schwierig. das heißt, effektiv kann es keine realistische Regierungsbildung geben, außer wenn CDU, Linke und BSW zusammen koalieren würden, was halt ausgeschlossen
aber
ist.
Aber CDU und Linke will ja eigentlich auch nicht genau. In so Thüringen.
Also, das ist der größte Clusterfuck, den man sich vorstellen kann gerade. Es wird sicherlich die Option geben, dass die Linke diese Regierung toleriert. So, das ist schon eine Option. Das ist eine wahnsinnig schwierige Situation für einen Christdemokraten von linken Stimmen oder einer linken Stimme abhängig zu sein. Gleichzeitig muss man sagen, ganz ehrlich, wenn man schon dieses Tabu bricht und mit Sarah Wagenknechts Partei eine Koalition eingeht, dann sind so oder so schon so ein paar Tabus gefallen. So, also von daher ist es einfach eine ganz, ganz schwierige Situation in Thüringen. Du hast halt die Grünen nicht mehr drin. So, das ist natürlich auch ein großer Faktor, dass sie irgendwie da rausgeflogen sind. Die FDP ist sowieso schon unter sonstige abgeheftet. Und da jetzt eine Regierung auf die Beine zu stellen, das wird ein absolutes Monstrum. Was man gleichzeitig sagen muss, ist, dass Bodo Ramelow ja sich wirklich sehr, sehr staatsmännisch geäußert hat nach der Wahl, hat gesagt, ich kämpfe nicht gegen die CDU, ich kämpfe nicht gegen das BSW. Mario Vogt hat den Regierungsauftrag der Wähler unter den demokratischen Parteien, also als linker Ministerpräsident, hat er gesagt, Mario Vogt hat den Regierungsauftrag unter den demokratischen Parteien und da muss man jetzt schauen, dass man da eine Regierung auf die Beine stellt. Das hat er sehr, sehr staatsmännisch gemacht und das finde ich, verdient auch Respekt.
Wir werden es auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen sehen, was so aus diesem Ergebnis gemacht wird und welche Koalition am Ende sich daraus bildet. Das ist auf jeden Fall kompliziert. So viel können wir, glaube ich, festhalten. Ich mag es ja immer, ehrlich gesagt, nicht so dolle, wenn man aus einem Landtagswahlergebnis versucht, Schlüsse aus für den Bund rauszuziehen, für ganz Deutschland, für die Bundestagswahl vielleicht sogar. Weil man hat, glaube ich, an diesen Wahlen auch gesehen, dass ganz viele Leute strategisch gewählt haben. Trotzdem mal diese Frage, was können wir denn daraus mitnehmen für ganz Deutschland? Ist, also das BSW hat sich irgendwie etabliert, die sind wahrscheinlich jetzt erstmal da, oder?
Es gibt diverse Sachen, die man ableiten kann. Also das BSW hat sich innerhalb von kürzester Zeit etabliert, aber halt einfach auch nur, weil es halt eine One-Man-Show ist. Ne? Also keiner, geh mal auf die Straße und frag, wofür das BSW steht. Und wenn mit Ausnahme der ganzen Ukraine-Thematik, wirst du da nicht viel von den Leuten hören. So, das heißt, da geht's um Sarah Wagenknecht. So. Da muss man jetzt einfach mal sehen, wie die sich jetzt schlagen in Koalitionsverhandlungen. So. Das heißt, mit Blick auf das nächste Jahr muss ein BSW natürlich bundesweit sich viel mehr Profil zulegen, nochmal viel mehr sagen, wofür stehen wir nicht, weil in so einem Bundestagswahlkampf bist du mit so wenigen Inhalten sehr, sehr leicht auseinanderzunehmen. Das muss man erstmal sagen. Dann, wer sich definitiv freuen kann, ist Friedrich Merz. Dem wird die Kanzlerkandidatur eigentlich nicht mehr zu nehmen sein. Das hat sich schon abgezeichnet. Aber die letzte Ausfahrt Söder wären halt die Landtagswahlen jetzt gewesen. Und das sind alles, also Kretschmann Sachsen und auch Vogt in Thüringen haben beide wirklich respektable bis starke Ergebnisse geholt. Das heißt, Friedrich Merz, es gibt keinen Grund, warum Friedrich Merz es nicht werden sollte. So, das heißt, der wird sich da drüber freuen können. Die FDP wird jetzt gerade im Ultra-Panic-Mode sein. Es ist jetzt nicht so, dass die Ostbundesländer überhaupt irgendwie mal ein starkes Pflaster für die FDP waren. Aber man muss halt sagen, das sind halt alles Stimmen, die im Endeffekt dafür sorgen könnten, dass eine FDP eine 5%-Hürde nicht mehr kriegt bei der nächsten Bundestagswahl. Das heißt, für die FDP wird es wahnsinnig schwierig werden. Und ich frage mich halt, wie viele Klatschen es braucht, bis bei der Ampel so richtig was bricht. So, also eine Olaf Scholz kann sich eigentlich nicht Landtagswahl um Landtagswahl hinstellen, danach sagen, ja, alles muss aufgearbeitet werden und wir müssen jetzt der Respekt für den Bürger und so. Also das ist halt einfach, ich finde es wild. Ich glaube tatsächlich, natürlich ist der Osten irgendwie anders als andere Bundesländer. Es gibt auch nicht den Osten, sondern es gibt halt verschiedene ostdeutsche Bundesländer, aber trotzdem gibt es eine gewisse Schnittmenge zwischen ostdeutschen Bundesländern. Aber, und deswegen gehe ich nicht ganz mit bei dem, was du meintest am Anfang, man kann immer von der Bundespolitik da auch Schlüsse ziehen, so, oder für die Bundespolitik. Und ich glaube, dass ein Erfolg für AfD und BSW in der Form nicht möglich gewesen wäre, wenn die Ampel jetzt maximal souverän regieren würde. So.
Dann lass doch mal ganz kurz auf die AfD gucken. Über die haben wir jetzt fast gar nicht geredet. Sie ist natürlich in Thüringen die erfolgreichste Partei geworden, hat ein Rekordergebnis in Sachsen auch hingekriegt. Und das heißt, dass sie jetzt in Thüringen die sogenannte Sperrminorität hat. Was bedeutet denn das genau, dass sie die hat?
Das Wichtigste ist, dass du natürlich für Verfassungsänderungen eine Zweidrittelmehrheit brauchst. Und du kannst effektiv keine Verfassungsänderungen mehr ohne die AfD durchführen. Und das ist erstmal eine krasse Sache. Dann gibt es auch unterschiedliche Sachen, die blockieren können. Die Ernennung von Richtern beispielsweise. Es gibt, das sind in Teilen wirklich schwerwiegende Dinge, die sie blockieren können. Also gerade irgendwie, wenn man, also das hat ja einen guten Grund, dass eine Verfassung nicht mit einer einfachen Mehrheit geändert werden kann. Was aber jetzt halt das Problem gibt, dass wenn man mit der AfD nicht zusammenarbeiten möchte, dann wird man auch diese Verfassung aktuell oder die nächsten 5 Jahre nicht mehr anfassen können. So. Und das ist eine große Nummer.
Großes Schlagwort auch in dem Zusammenhang ist natürlich wieder die Brandmauer. Und ja, also man muss es halt einfach so festhalten, rund 30% der Bevölkerung in Thüringen und Sachsen haben die AfD gewählt. Wie soll man denn weiter damit umgehen?
Ja, im Endeffekt ist halt die Frage, egal wie viele Stimmen die kriegen, ändert nichts daran, dass sie als gesichert rechtsextrem eingestuft sind als Landesverband. Dass insbesondere der Chef Björn Höcke quasi unzweifelhaft rechtsextremster AfD-Politiker in diesem Land ist, von Bedeutung. Und im Endeffekt, was willst du machen? So, du kannst ja nicht mit denen regieren. So, du kannst einer AfD weder Lehrpläne geben, du kannst denen nicht die Polizei unterstellen. Du kannst, das geht nicht. So, du hast immer noch wahrscheinlich der rechtsextremste Landesverband der AfD. So, jetzt hast du natürlich die Problematiken, dass du beispielsweise als AfD jetzt als stärkste Kraft das Vorschlagsrecht auf den Landtagspräsidenten hast. So, wie gehst du damit um? Blockierst du das? So, du kannst natürlich, also das heißt nicht, dass die AfD jetzt einen Landtagspräsidenten bekommt. So, das kann blockiert werden. Und da kann jemand anderes gewählt werden. Aber das von vorne bis hinten sind das verschiedene Punkte, wo jetzt eigentlich die AfD gewisse Privilegien hat, wo sie sich auch hinstellen kann, sagen kann, ey, wir sind jetzt stärkste Kraft geworden, aber die blockieren uns immer weiter, die geben uns nichts. Oder du gibst denen Zugeständnisse, beispielsweise Landtagspräsidenten, und damit normalisierst du halt den rechtsextremsten Landesverband, den wir von der AfD in Deutschland haben. Deswegen, das so oder so, du kannst es in dieser Form nicht richtig machen. Entweder gibst du der AfD Futter, um sich zu profilieren, oder aber du normalisierst eine in diesem Fall rechtsextreme Partei in diesem Land. So. Und ich will nicht die Person sein, die das abwägen muss.
Für mich ist so ein Learning der ganzen Nummer, dass, also ich meine, die Wahl wurde ja ganz viel auch zugespitzt, einfach auf diese Wahl AfD oder nicht, so, und die Alternative wählen. Und das war jetzt auch sogar in diesem Wahlkreis von Björn Höcke so, dass dann gegen Björn Höcke entschieden wurde. Das heißt, die Mehrheit will nicht die AfD. Das ist so ein Learning, das man vielleicht auch noch mitnehmen kann, neben diesem ganzen, sie war, ist natürlich trotzdem die stärkste Partei, weil sich das dann aufteilt auf andere Parteien. Was nimmst du noch so als Learning mit?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch nochmal in den Kopf zu rufen, dass 2/3 in Thüringen nicht die AfD gewählt haben. Und dass man, auch wenn es sehr, sehr leicht fällt, und kann mich da manchmal auch nicht von frei machen aus Frust über antidemokratische Strömungen, aber man muss sehen, dass da ja 2/3 in diesem Land sich dagegen stellen, so, und sich für demokratische Parteien entscheiden. Und die darf man auch, glaube ich, im Diskurs nicht im Stich lassen, in Anführungsstrichen. So, ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist.
Jan Schippmann von unserem Politikformat Die da oben. Danke dir.
Danke.
Gern.
Jo, so viel zu den Zahlen und Parteien. Aber wir wollten in dieser Sonderfolge natürlich noch mal eine Stufe tiefer gehen. Nicht nur, was haben die jungen Leute gewählt, sondern auch, warum haben sie das eigentlich gewählt? Warum ist die AfD so stark bei jungen Leuten? Bei den letzten Wahlen vor 5 Jahren sah das ja noch nicht so ganz so stark aus. Und warum gibt es eigentlich diesen starken Unterschied zwischen Großstädten und dem Land, auch in Sachsen und Thüringen? Berit und ich leben ja jetzt hier beide in Leipzig. Das heißt, es ist auch nochmal ein anderer Vibe als zum Beispiel in einem Dorf in Sachsen. Und ja, wie ist denn eigentlich die Stimmung auf dem sächsischen oder Thüringer Land bei den jungen Leuten? Wie steht man da zu Deutschland, zur Demokratie, zur Zukunft, vielleicht zu Minderheiten und so? Und was soll da eigentlich in dieser Wahl ausgedrückt werden? Das wollen wir jetzt mal klären.
Das fragen wir jetzt Valerie Schönjan. Sie ist in Magdeburg aufgewachsen und arbeitet als Autorin und Journalistin, unter anderem für das Leipziger Büro der Zeit. Und sie hat auch noch das Buch Ostbewusstsein über Nachwendekinder und die deutsche Einheit geschrieben. Hi Valerie.
Hallo.
Wir sprechen jetzt kurz vor der Wahl. Also das heißt, wir kennen die Wahlergebnisse noch nicht, aber es gibt schon eine andere Zahl, und zwar bei der U18-Wahl in Sachsen. Da haben über 9000 Jugendliche ihre Stimme abgegeben und da war ganz klarer Sieger auf jeden Fall die AfD mit fast 35%. Zum Vergleich, bei den letzten Landtagswahlen 2019, da waren es noch 15,5. Also das sind jetzt keine repräsentativen Zahlen, das ist eher so ein Tool für politische Mitbestimmung, aber es ist halt eben trotzdem eine Zahl, und zwar 20 Prozentpunkte mehr in dem Fall für die AfD. Erstmal so ganz allgemein gefragt, warum gibt es da so einen Anstieg? Wie erklärst du dir das?
Ja, ich glaube, in den letzten 5 Jahren ist einfach sehr viel passiert, und Inflation, Krieg und dann eben Corona. Und ich glaube, Corona ist gerade für die jungen Leute sehr einschneidend gewesen. Also auf eine Art und Weise, wie wir uns das als Gesamtgesellschaft lange gar nicht so bewusst gemacht haben. Also jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, die Schulen waren zu, alle anderen Örtlichkeiten waren zu, und das Einzige, was gerade halt auf dem Dorf noch irgendwie los war, waren montags irgendwie die Corona-Demos, die ja sozusagen in Teilen dann auch schnell unterwandert wurden von Rechtsextremen. Also die haben da Strukturen geschaffen, auf die die Jugendlichen, glaube ich, so zurückgreifen. Und das muss man vielleicht auch noch an der Stelle sagen, zu Strukturen, die auch schon seit den 90er Jahren aufgebaut wurden. Also man muss, das hat schon auch noch eine historische Komponente, das alles.
Wir haben nämlich auch auf dem Funk-Insta-Hub einen Post zu diesen U18-Wahlen gemacht, 2024 im Vergleich zu 2019. Und da haben wir eine ganz interessante Nachricht aus der Community dazu bekommen, die ich jetzt nicht komplett vorlese, aber ganz grob zusammengefasst, stellt da jemand die These auf, dass die jetzt 18-Jährigen halt zu Beginn der Flüchtlingskrise, also 2015, ja auch noch mega klein waren, um dann, also wahrscheinlich auch zu klein, um jetzt irgendwie eine eigene Meinung so zu Themen wie Migration oder sowas zu haben, und dann eben politisch auch wegen Corona und wegen Lockdown natürlich auch viel stärker von ihren Eltern so geprägt wurden vielleicht, weil einfach nicht so viel rausgehen da war, und dann zusätzlich eben noch diese, ja, Corona-Politik, die ja oft auch von sehr oben herab wahrgenommen wird, und dass das so ein bisschen der Unterschied ist zwischen den jetzt 18-Jährigen oder unter 18-Jährigen und denen von 2019 vielleicht, weil die 2019 einfach mehr Eigenständigkeit erleben durften. Würdest du da mitgehen?
Also ich weiß nicht. Also ich glaube, wer vorher schon einen migrationskritischen Elternhaushalt hatte, wird den auch danach irgendwie noch haben. Ich glaube, das ist eher so dieser Punkt, den ich schon meinte, dass man einfach diesen Frust auch hatte. Man ist irgendwie zu Hause eingesperrt. Und die sozialen Medien, die gab es ja auch vor 5 Jahren schon, wo man sich informieren konnte. Und die gibt es jetzt auch. Und damals war aber das, was irgendwie auf den sozialen Medien sehr abging, sowas wie Fridays for Future. Und jetzt gehen die Leute eben auf TikTok. Und bei TikTok, das haben wir, glaube ich, irgendwie auch alle schon oft gehört, ist ja die AfD am stärksten und hat da die größte Community. Und wenn man quasi da noch keine gefestigte Meinung hat, dann eh frustriert ist, und dann verfolgt man da diesen Kanal, der einem erzählt, ja, und wir fanden das übrigens auch alles total doof mit diesen Schulschließungen. Kann ich mir vorstellen, und tut es ja offenbar, dass es auf fruchtbaren Boden trifft. Und gleichzeitig aber natürlich, und das ist natürlich auch so ein spezifisches ostdeutsches Momentum, sind die Kinder ihrer Eltern. Ja? Und natürlich, wenn der Frust eh schon größer ist in der Gesellschaft, wird es natürlich weitergegeben. Und also ihr habt ja gerade schon angesprochen, die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Also man ist, also ich verstehe schon, dass einige Jugendliche da gefrustet sind. Also wir hatten gerade, ich habe an so einer Jury-Sitzung teilgenommen vor kurzem, wo es darum ging, Projekte auszuwählen, die sich da beworben haben aus Ostdeutschland, aus der Zivilgesellschaft heraus, um denen Geld zu geben. Vom Bundeskanzleramt aus war das ein Projekt, vom Ostbeauftragten. Und ich war halt erstaunt, wie viele Orte sich da beworben haben mit dem Vorschlag eines Jugendclubs. Ja, also weil es anscheinend in diesen Orten keinen Jugendclub gibt. Und das ist natürlich total fatal. Und ich glaube, dadurch kommt dann natürlich so ein Frust hoch. Und also wenn ich das noch erzählen darf, weil es mir gerade einfällt, ich war in Magdeburg, habe mir den CSD dort angeschaut, Christopher Street Day Demonstration für die gleichen Rechte aller queerer Menschen und so weiter. Und habe mir den angeschaut und bin dann im Bahnhof gegangen und habe dann die Gegendemonstranten gesehen, weil Rechtsextreme mobilisiert haben, um dagegen auf die Straße zu gehen. Und also mir fiel wirklich auch, also man weiß das ja, aber das wirklich nochmal zu sehen, da blieb mir auch so ein bisschen die Spucke weg. Das waren halt wirklich Kinder, ja. Also es waren so 16-Jährige, die dann einfach selber, als sie vor dem Polizisten standen, fand ich so ein bisschen eingeschüchtert aussahen. Aber dann irgendwie, als so eine Person mit buntem Hemd vorbeikam, dann irgendwie doch da mal drauf zugegangen sind, um irgendwie so einen auf Macker zu machen. Ne? Aber deswegen will ich halt auch nicht glauben, dass man die verloren hat. Also ich will schon glauben, dass man die zurückbekommen kann.
Du hast jetzt ganz viel das Wort Frust benutzt und letztlich auch beschrieben, ich lese gerade so ein Buch, das heißt Meme Wars, und das beschreibt letztlich, wie in Amerika halt über Memes und Online-Kultur, Online-Communities und so Leute in diese Alt-Right-Bewegung, in diese rechtsextreme Bewegung halt reingezogen wurden. Und ich habe so das Gefühl, wir erleben hier jetzt gerade so ein bisschen was Ähnliches. Es gibt einen Frust, es gibt so einen Nährboden, und online, TikTok und so weiter gibt es halt ganz viele Communities, die einen dann so reinziehen, die halt irgendwie cool wirken, die einem diese Momente, so beschreibst du das ja gerade quasi auch, die den Frust halt ernst nehmen, die sagen, yo, das sind alles Probleme und wir können es besser so, und die vielleicht noch mal ein paar lustige Memes dazu machen, dann fühlt man sich vielleicht auch gut da drin und so. Ist es dann wirklich eher so ein, ich will es jetzt nicht verharmlosen sagen, aber so ein Trend? Oder, weil ich meine, die andere Lesart ist halt, die wählen halt rechtsextreme Parteien, also die sind halt rechtsextrem und sind menschenfeindlich, oder?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass im ersten Schritt, das haben wir auch in den 90ern gesehen, für viele junge Leute das so eine Art Trend ist, so eine Art Subkultur, Jugendkultur. Also auch ohne da verharmlosend sein zu wollen. Aber es gibt so einen Podcast von John Pablo Mulemba und Henrik Bolz über die Nullerjahre, die 90er Jahre meine ich. Den empfehle ich sehr, der ist sehr spannend. Und da reden die zum Beispiel auch mit einem, der damals Nazi war. Und der beschreibt das, ja, als Jugendkultur. Es erinnert sich so an die Musik, erinnert sich so an die Klamotten, was natürlich für alle Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte oder irgendwie linke Menschen einfach so ein Witz ist. Und aber gerade wenn du natürlich weniger Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte in deinem Umfeld hast und vielleicht weniger Auswirkungen davon mitbekommst, kann das so im ersten Schritt sowas sein für die Leute, ne? Also sozusagen wirklich komplett aus ihrer so Perspektive gesprochen. Und die werden dann da irgendwie abgeholt. Und ich glaube, ja, da braucht es total Antworten drauf. Also, ja.
Was wären denn Antworten aus deiner Sicht? Also ist es dann halt wirklich einfach eher sowas wie, wir müssen den Jugendclub in die Dörfer bringen, wir müssen da ein kulturelles Angebot schaffen, das eben nicht Nazis sind oder so? Oder was wäre der richtige Weg?
Ja, ich glaube schon. Also man braucht vor Ort Infrastruktur. Das braucht man irgendwie ganz vielen Punkten in Ostdeutschland. Also wenn ich jetzt Infrastruktur sage, meine ich auf der einen Seite natürlich die Züge, die vernünftigen Zuggleise und so weiter, aber ich meine jetzt sowas wie demokratische Infrastruktur eben und eine soziale Infrastruktur, also sowas wie die Jugendclubs. Ich glaube, was junge Leute halt aber auch schon brauchen, ist dieses Gefühl, ernst genommen zu werden. Also, weil das Bittere ist ja, dass so eine andere Jugendkultur gerade so groß war davor, nämlich Fridays for Future. Finden vielleicht jetzt auch nicht alle Leute toll unbedingt, aber ist ja sozusagen, also wenn man die nicht toll findet, können sich, glaube ich, alle weitgehend darauf einigen, dass es auf jeden Fall eine bessere Bewegung ist, als irgendwie, wenn Leute in die rechtsextremen Kreise abdriften. Und man muss ja schon irgendwie sagen, dass das nicht so große Auswirkungen hatte. Also es hätte einfach, ist eine wahnsinnig große Bewegung gewesen, ist dieses Jahr immer noch. Also ich würde jetzt gar nicht totreden, die machen ja immer noch viel. Die haben eine wahnsinnige Infrastruktur, die waren ja die ersten, die in Berlin die Demos gegen rechts nach den Enthüllungen von Korrektiv um das sogenannte Potsdamer Geheimtreffen auf die Beine gestellt haben. Aber es ist einfach nicht so viel passiert damit. Und ich glaube, da herrscht bei den Leuten natürlich auch ein Frust. Und das dann kombiniert mit Corona, also mal anders gesagt, wenn wir uns vorstellen, dass Fridays for Future eine politische Auswirkung gehabt hätte und die Leute, die jungen Leute gemerkt haben, ah, ich kann hier was bewegen und ich werde gehört, dann hätten die vielleicht auch einen anderen Zuzug wiederbekommen, also von neuen Leuten, von Nachwuchs, hätten auch die Möglichkeit, den Nachwuchs sozusagen sich ranzuholen. Und jetzt war aber halt Corona, sie kamen gar nicht, also sehr schwer an den Nachwuchs überhaupt heran. Und dann sind das jetzt irgendwelche Leute, die ausgebrannt sind, ne? Und wenn dann natürlich irgendwie junge Leute, die eh sozusagen dazu tendieren, in dem Alter so ein bisschen auf Protest aus zu sein und so ein bisschen, ja, ne, weil es einfach Jugendliche sind. Und dann so zu merken, ah, okay, ich empöre die Gesellschaft irgendwie mehr, wenn ich AfD wähle. Ich glaube, das spielt schon auch mit rein. Und vor allen Dingen hat auch Auswirkungen, vielleicht, um den Satz noch zu sagen. Also deswegen dieser Fridays for Future-Vergleich, ne? Es hat Auswirkungen. Die Leute schreien auf. Die Leute fangen an, sich zu interessieren und denken, ah, jetzt müssen wir vielleicht wirklich mal was ändern.
Du sagst jetzt aber nicht, dass die Leute, die AfD wählen, frustrierte Klimaaktivistinnen sind oder waren, oder?
Nein, nein, überhaupt nicht. Also wir reden ja wieder von einer Zeitdifferenz von vor ein paar Jahren. Was ich gerade sage ist, dass also sozusagen das Gedankenspiel, dass wenn Fridays for Future funktioniert hätte besser, es hat ja funktioniert, ich will es ja jetzt nicht komplett kleinreden, ne? Aber ich meine jetzt trotzdem politisch, finde ich, hat es erstaunlich wenig bewirkt dafür, wie groß die Bewegung eigentlich ist. Und wenn da sozusagen mehr passiert wäre und junge Leute der Nachwuchs gesehen hätte, ah, schau mal, da kann man wirklich was bewirken, glaube ich, hätte es eine andere Strahlkraft gehabt. Also
wir waren jetzt vorhin noch bei der Frage, ob es ein Trend ist oder nicht. Ich tue mir da sehr schwer. Ich glaube, das ist schon auch immer beides und das kann ein Trend sein. Das können aber natürlich auch politische Überzeugungen sein und das sind es, glaube ich, zu einem großen Teil auch. Nichtsdestotrotz fällt es ja alles gefühlt in den ostdeutschen Bundesländern schon noch mal ein bisschen auf einen anderen Boden auch als in den westdeutschen Bundesländern. Und ich glaube, gerade aus dem Westen kommt, also das tue ich ja auch, neigt man so ein bisschen dazu zu sagen, hey, ist doch einfach jetzt schon über 30 Jahre her und was gibt's da noch zu diskutieren? Ich verstehe aber auch, dass das nicht so ist, seit ich hier lebe. Du selbst bist 1990 geboren, also sozusagen genau ein Wendekind und du hast jetzt auch die DDR selbst nicht mehr miterlebt. Aber was würdest du denn sagen? Was ist denn für dich trotzdem auch zusätzlich noch anders? Und was glaubst du, was halt auch für junge Menschen, die jetzt vielleicht gerade 19 oder 20 sind, immer noch anders ist als das, was wir vielleicht in unserem Aufwachsen so wahrgenommen haben?
Ne, ich glaube, man kann ja bei allen sozioökonomischen Daten immer noch die innerdeutsche Grenze nachziehen, ne? Also,
ja.
Und das wirkt sich direkt auch auf das Leben von uns Nachwendekindern aus. Also ich hatte keine Onkel, keine Tante, die in irgendeinem Unternehmen oder irgendwas gearbeitet hat, wo ich mal ein Praktikum nach der Schule machen konnte, ne? Und das ist, geht ja heutzutage vielen ostdeutschen Nachwendekindern immer noch so. Dann gibt es bei uns keine Großunternehmen beispielsweise, also kein einziges DAX-Unternehmen sitzt in Ostdeutschland. Also Zahlen, die ich gerade gelesen habe, die mich auch nochmal erstaunt haben, das ist so griffig zu sehen, in Sachsen haben 90% der Unternehmen weniger als 10 Mitarbeiter und bei Turing war es irgendwie auch so. Also ne, das ist so eine kleinteilige Unternehmensstruktur, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man aus Westdeutschland kommt. Selbst ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Und es hat natürlich Auswirkungen ganz banal darauf, wo kann ich halt eigentlich in Sommerferien so ein bisschen Geld verdienen. Und eine ist der ganz, ganz großen Punkte ist natürlich das Erbe. Also da kommen halt ständig wieder Zahlen raus. Und die wirklich belegen, dass das andere Realitäten teilweise sind. Also ich merke das ja jetzt auch. Ich wohne in Berlin und Freunde von mir sind mit 30 in eine Eigentumswohnung gezogen, die ihre Eltern bezahlt haben. Es könnte halt irgendwie nichts ferner sein, so von meiner Lebensqualität. Und ich saß so mit 24 das erste Mal bei der Sparkasse, um mich um eine private Altersvorsorge zu kümmern. Also das heißt nicht, dass alle Westdeutschen Geld haben. Also es gibt natürlich auch da Arbeiterkinder und Menschen, bei denen das anders ist. Aber es ist eine ganze Gesellschaft, also der ganze Ostdeutschland, wo einfach kein Erbe da ist. Und das wirkt sich dann natürlich wiederum auf die soziale Infrastruktur aus. Also wenn du keine Unternehmen hast, die so viel Geld haben, wenn du kein Erbe hast von irgendwelchen Privatpersonen, dann wirkt sich das zum Beispiel auf die Zivilgesellschaft aus, wofür die so Geld haben, wofür Geld in die Hand genommen wird. Und das wirkt sich dann wieder auf die Jugendangebote auf. Also ne, es gehört ja alles so mit allem zusammen. Also ich glaube schon noch, dass es einige Unterschiede gibt auf jeden Fall.
Voll, es gibt ja so ganz viele Karten, die jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder rumgegeistert sind mit Deutschland und wo man quasi an allen möglichen Metriken Ostdeutschland quasi noch nachzeichnen kann, die damalige Grenze, wie du sagst, mit den Erbschaften und mit Betriebsgröße und so weiter. Also das sieht man, glaube ich, immer wieder. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon so rausgehört, es gibt ganz verschiedene Themen, ganz verschiedene Sachen, reale Probleme, Frustmomente und so weiter. Wie guckst du denn in die Zukunft? Also was könnte denn noch eine positive Entwicklung sein oder was müsste denn getan werden?
Also ich glaube, dass man einfach da auch sehen muss, was alles gerade Gutes passiert, weil das passiert auch. Mhm. Ne? Also das wollte ich jetzt eh noch gerade sagen, passt jetzt auch gut zu der Frage, weil also natürlich müssen wir Problemanalysen machen und natürlich gibt es irgendwie diese strukturellen Unterschiede, aber also ihr lebt ja, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, selber auch in Leipzig. Also es ist ganz toll, im Osten zu leben und ich bin da sehr gerne aufgewachsen auch und es ist einfach, aus verschiedensten Gründen fühle ich mich da manchmal, wenn ich da unterwegs bin, viel elektrisierter und freier als irgendwie in Westdeutschland, weil da alles so fertig ist und in Ostdeutschland ist ja noch so viel in Bewegung, es gibt noch so viele Freiräume und Möglichkeiten und so. Und ich glaube, da in diesen Freiräumen sind super viele Menschen, die kreativ sind, die was reißen wollen, die daran arbeiten, dass dieser Osten, unser Osten, demokratisch bleibt. Und ich glaube, die brauchen Sichtbarkeit und die brauchen Support. Einmal sozusagen von der medialen Öffentlichkeit, aber halt auch von der Politik. Also, weil also wenn der Parteienverdruss halt immer größer wird, den PolitikerInnen immer weniger vertraut wird, den Medien nicht vertraut wird, dann bleiben nicht mehr so viele irgendwann übrig, die Menschen zu überzeugen, dass die AfD halt tatsächlich eine demokratiegefährdende Partei ist. Ich glaube, die, die übrig bleiben, sind die Leute vor Ort. Also da können wir als Medien von außerhalb super wenig tun. Und die gibt es vor Ort und die sind jetzt auch aufgewacht in den letzten Jahren und immer mehr. Und die brauchen aber Unterstützung, zum Beispiel mit dem Demokratieförderungsgesetz, was fatalerweise im Bundestag festhängt, weil die FDP da einige Anmerkungen hat zum Stichwort politische Neutralität. Also ich will es nicht so weit ausführen, aber es gibt so wahnsinnige Debatten darüber, was politische Neutralität eigentlich bedeutet und staatliche Neutralität in Behörden und auch für politische Amtsträger. Und was gerade passiert ist, dass auch durch die AfD, weil die ganz viele Anfragen immer schickt in die Behörden und so weiter und damit Druck aufbaut, ist, dass dieses Gebot der staatlichen Neutralität, was teilweise eh schon umstritten ist, auf die Zivilgesellschaft übertragen wird. Also da wird halt gesagt, wenn ihr Geld haben wollt vom Staat, dann müsst ihr politisch neutral sein. Und das für eine politische Neutralität wird dann teilweise so missverstanden, dass es bedeutet, du darfst nichts gegen die AfD sagen und nicht einordnen, dass sie eine teilweise rechtsextreme Partei ist und so weiter. Und das ist natürlich total fatal. Also wenn du mich sozusagen fragst, was müssen wir tun? Wir müssen die Zivilgesellschaft vor Ort supporten für politische Bildung. Und das andere große, glaube ich, dass Menschen, das dafür sorgt, dass Menschen keine rassistischen Wahlentscheidungen treffen, ist wirtschaftliche Sicherheit. Also, ne, dass man einfach vor Ort, also wirklich auch mal was macht, also mit einer Erbsteuer und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch sozusagen die Ironie von all dem, dass die Leute dann halt entgegen ihrer eigentlichen wirtschaftlichen Interessen wählen.
Also wie ist denn da deine Erfahrung? Würde dir jetzt jemand, der 18 ist, sagt AfD Beste und irgendwo hier, keine Ahnung, 50 Kilometer entfernt von Leipzig irgendwo wohnt und auf dem Dorf lebt, so, würde der dir da zustimmen in dieser Analyse oder würde der nicht sagen, Migration ist das Problem oder solche Themen? Weil das ist ja zumindest das, was die AfD halt ganz nach vorne stellt, oder?
Ja, der würde das wahrscheinlich sagen, aber ich persönlich denke ja, dass das auch einfach ausgenutzt wird, das Thema. Oder anders angefangen, ich habe mir das Buch Rückkehr nach Reims oder so, bei mir heißt es Reims, gelesen, für alle, die Russisch gelernt haben in der Schule, von Didier Ribon gelesen, vor ein paar Jahren. Der schreibt davon, wie sich die Vororte von Paris, die früher die Kommunisten gewählt haben, plötzlich zu Anhängern des Front National, der Rechtspopulisten, entwickelt haben. Und das ist ja für uns jetzt gar kein Fragezeichen mehr. Als das Buch rauskam, war es das irgendwie noch. Und was für mich, und er hat einfach mit super vielen Leuten da gesprochen, und das ist, glaube ich, sehr viel vergleichbar mit der Entwicklung von Ostdeutschland. Und was für mich so der große Aha-Moment da war, ist so die rassistischen Ressentiments, die waren eh schon immer da. Aber der Moment, wo sie sozusagen ausgebrochen sind und in eine politische Wahlentscheidung gemündet sind, ist halt, als die Leute das Gefühl hatten, die Politik da oben ist keine Politik für uns und darauf frustriert waren und andere Wege gesucht haben, um jemanden, dem sie vertrauen, zu finden. Und eben, wenn sie wirtschaftlich unsicher waren und so. Also ich glaube, ja, ich meine, wir reden gerade alle über Migration und Frieden ist natürlich irgendwie auch so ein großes Thema in Ostdeutschland, deswegen ist ja BSW auch so stark. Und ja, man kann ja auch irgendwie über Migration reden. Ich persönlich finde die Debatte völlig fatal, wie sie gerade läuft. Also ich schüttle so ein bisschen den Kopf, stehe davor und denke mir, okay, sonst hören wir ja gerne auf die Wissenschaft, so bei Corona und Klimawandel und so weiter. Also die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie man Verbrechen aus dem Weg geht, ist halt die Kriminologie. Und die sagt halt eindeutig, dass es nicht damit zu tun hat, woher jemand kommt und was die Abschieberegeln sind, sondern die sozialen Umstände. Und irgendwie vermisse ich das gerade ein bisschen in der Debatte, aber das ist ein anderes Thema.
Hey, ich habe das Gefühl, insgesamt wird nicht mehr so wahnsinnig gerne auch die Wissenschaft gehört, nachdem man bei Corona gelernt hat, dass es auch nur Frust auslöst. Und ich habe das Gefühl, jetzt versuchen alle weniger über Wissenschaft nachzudenken. Aber das ist tatsächlich ein ganz anderes Thema. Und ich finde es, also es klingt für mich so nachvollziehbar, wie du es sagst, so, dass es halt diesen Frust gibt und diese real schlechteren Lebensbedingungen, wie du sie beschrieben hast. Und dass das dann halt so ein Nährboden ist, auf dem einfache Feindbilder am Ende entstehen. So habe ich das zumindest jetzt verstanden. Würdest du das so unterschreiben?
Toll. Und dann, was halt auch noch eine Sache ist, wenn ich die noch hinzufügen darf, also ne, es sind auf der einen Seite, wie gesagt, tatsächliche politische Gründe, dann die historischen Gründe, die ich schon genannt habe. Und dann Das ist mir aber auch noch wichtig, diese politischen Gründe. Dazu zählt sowas ja auch wie Überalterung. Dadurch kommt ja auch der Frust und dass man immer weniger auch Parteienzugehörigkeit hat, was das auch, dadurch ist man halt auch so flexibler in der Wahlentscheidung. Und das sind ja sozusagen auch Entwicklungen, die es in Westdeutschland gibt, ne? Also man sagt bei ganz vielen Dingen überhaupt, dass der Osten so eine Art Avantgarde ist. Also im Positiven wie im Negativen, weil da einige Dinge einfach früher passieren. Und dass der Rechtspopulismus immer stärker wird, das ist ja sozusagen ein europäisches Phänomen. Also eigentlich war ja sozusagen Westdeutschland da die Ausnahme. Und darauf will ich gerade nochmal hinweisen und das einordnen, weil ich sehr wichtig finde, die AfD nicht als ostdeutsches Problem zu betrachten, ja, sondern wir müssen das als gesamtdeutsches Problem betrachten. Also weil die in Hessen war die AfD halt auch zweistellig und bei der Europawahl haben halt in Nordrhein-Westfalen in absoluten Zahlen so viele Menschen die AfD gewählt wie in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg zusammen. Also das ist natürlich für die Bundestagswahl sind ja auch die absoluten Zahlen dann entscheidend, ne? Also das heißt, da müssen wir Antworten finden und ich glaube, die müssen wir jetzt aber halt im Osten finden. Und aber eine Sache ist dann eben noch neben den genannten Punkten und zwar, wie die Debatten laufen immer noch. Also ich saß jetzt gerade in so einer Runde mit älteren westdeutschen Herren, die wir dann erklärt haben, warum der BSW dann wie die AfD ist. Und wo ich dann so dagegen halten musste und wirklich perplex war, weil ich mich ja sozusagen auch in meinen Bubbles sonst bewege und mir denke, okay, wenn so die Diskussionen laufen die ganze Zeit, dann würde es halt einfach nicht funktionieren. Also was meine ich damit? Also die eher Linkeren, die sagen die ganze Zeit, naja, die CDU ist ja auch schon fast wie die AfD. Und die eher Konservativeren sagen, ja, die Grünen sind halt wie die AfD. Nein, das stimmt nicht. Keine andere Partei, ob man die jetzt gut findet oder nicht, ist wie die AfD. Die AfD arbeitet tatsächlich daran, also würde diese Demokratie aushöhlen mit all ihren Grundpfeilern. Und das ist so, das wird mir in den politischen Diskussionen, also ich merke das dann, wenn ich in Ostdeutschland unterwegs bin und diskutiere, dass man da ans Ende seiner Argumente kommt, wenn sozusagen die Parteien und die Politiker und auch Medien teilweise selber die ganze Zeit so eine Banalisierung machen. Also warum sollen die Leute dann anders denken? Und dann noch dieser Punkt, dass man im Zweifel immer das Original wählt. Ja.
Danke für die Analyse, das war richtig toll. Vielen, vielen Dank. Das war Valerie Schönjan.
Danke euch für die Einladung.
Vielen Dank.
Wir wollen jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück machen, weg von den aktuellen Zahlen oder der Stimmung, sondern auf die große Frage gucken, nämlich was passiert da eigentlich gerade gesellschaftlich oder auch politisch? Haben Leute keinen Bock mehr auf Demokratie? Brechen Ost- und Westdeutschland auseinander? Sollten sich Menschen, die zu irgendeiner Minderheit gehören, jetzt schnell nach einem neuen Heimatland umgucken? Das sind ja alles so Fragen, die man immer wieder liest, wenn es um solche Zahlen geht wie jetzt wieder. Und was müsste eigentlich passieren, um den Rechtspopulismus und in Teilen Rechtsextremismus in Deutschland zu stoppen?
Die ganz einfachen Fragen also. Und es ist sehr gut, dass wir die nicht beantworten müssen, sondern jemand, der das schon lange wissenschaftlich erforscht. Professor Hans Vorländer, der ist Direktor vom Zentrum für Verfassungs- und Demokratieforschung und auch vom Mercator Forum für Migration und Demokratie. Hallo, Herr Professor Vorländer.
Hallo.
Hi.
Wir kennen jetzt gerade, wo wir sprechen, ja noch nicht die finalen Wahlergebnisse, aber zumindest dieser Unterschied zwischen Ost und West, der war ja auch nach den Europawahlen ziemlich auffällig. Also die AfD hat zwar in allen Bundesländern zugelegt, aber in den Ostdeutschen eben besonders viel. Ist die Demokratie in Ostdeutschland jetzt schon verloren?
Nein, natürlich nicht. Das hoffen wir zumindest nicht. Wenngleich viele natürlich diese Befürchtungen haben und ich sage nicht zu viel, wenn beispielsweise auch in Sachsen hier unter Freunden, Bekannten oder Wissenschaftlerinnen, nehmen wir mal die Frage, kursierte, habt ihr schon den Möbelwagen bestellt hier, wenn in Sachsen alles schief geht, je nachdem, wie die Regierung dann nachher aussieht. Also es gibt schon Befürchtungen, das muss man sagen, und das schlägt auch auf die Stimmung der Leute durch. Die Stimmung ist ohnehin schlecht. Die Demokratie im Osten ist ein bisschen anders als im Westen. Wir sehen das immer an Befragungen. Im Osten ist man misstrauischer gegenüber politischen Institutionen. Die haben keinen hohen Vertrauensvorschuss. Gerade die politischen Institutionen, Parteien, Bundestag, Bundesregierung oder auch Landesregierung, wobei letztere noch immer noch etwas besser wegkommen. Und dann gibt es natürlich so etwas wie den populistischen Effekt, wie man das nennt. Das heißt, die Menschen denken immer, dass die Politik nur auf eigene Rechnung arbeitet, dass sie aber nicht für die Menschen wirklich Politik macht. Dass sozusagen die Stimme des Volkes, wie es immer so schön bei den Populisten heißt, nicht gehört wird. Und da kommen dann die Populisten ins Spiel, ob rechts oder links, stärker rechts als links, gerade in Ostdeutschland. die dann sagen, wir wissen, was das Volk will. Und dann wird sozusagen jedes Politikfeld neu sortiert, ob das die Migrationsfrage, Zuwanderung ist oder ob das die Friedensfrage Ukraine ist. Also hier gibt es unterschiedliche Einstellungen auch. Man ist kritisch gegenüber der Politik und man ist auch sehr viel skeptischer, was die Funktionsfähigkeit von Demokratien angeht. Und das ist schon sehr bedenklich. Man hält nichts von Parteien. Und in Sachsen gab es beispielsweise auch eine Umfrage, wo mehr als die Hälfte der Befragten gesagt haben, es wäre schön, wenn wir eine Partei hätten, die die Volksgemeinschaft sozusagen verkörpert. Also keine Konflikte, keine Minderheiten, sondern möglichst eine einheitliche, homogene Gemeinschaft. Das hat immer etwas auch mit den Überhängen aus DDR-Zeit zu tun.
Da würde ich gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgeben, eben weil ja offensichtlich einfach diese Grundeinstellungen ja doch immer noch so unterschiedlich sind, obwohl das alles schon so lange her ist. Was ist denn politisch da anders gelaufen seit der Wiedervereinigung, sodass wir jetzt an diesem Punkt gelandet sind?
Ja, man muss natürlich auch immer die Frage stellen, was ist eigentlich so in der Lebenswelt der Menschen passiert? Warum reagieren sie auch im politischen Bereich anders als in Westdeutschland? Und da muss man sagen, dass seit 1990 natürlich alles umgekrempelt worden ist. Die Ökonomie, die Wirtschaft, die Industrie, viele sind ab 1994, da gab es so eine richtige hohe Arbeitslosigkeit, haben ihren Job verloren. Dann sind ganz viele Menschen auch nach 1990 noch aus Ostdeutschland weggezogen, gerade junge Leute, viele Frauen sind weggezogen. Dann haben wir große Verluste eigentlich an sozialen Milieus, an Nähe, an Personen, an Bekannten, Freunden, gerade in den ländlichen Regionen. Das ist dann auch sehr schnell, da gibt es eben auch schlechtere Verbindungen im öffentlichen Personen- und Nahverkehr. Dann gibt es vielleicht gar keine Kneipe mehr, wo man sich treffen kann, weil die auch zugemacht hat. Dann gibt es keine Clubs, Vereine und sonst was. Und da ist vieles weggebrochen. Und in diese Lücken und Leerstellen hinein sind rechte, rechtsextremistische Gruppierungen, und zwar gerade in dem Bereich der Jugendkultur, entstanden. Das fing schon sehr früh an, in den späten 90er Jahren. Die NPD hat auch dieses Feld bestellt. Die NPD war beispielsweise in Sachsen schon 2004 im Landtag, 10 Jahre, bevor man überhaupt von AfD Notiz nahm. Dann gab es diese Pegida-Bewegung. Also wir haben auch so rechtsextremistische Gruppierungen. Und auch hier muss man sagen, auch die Skinheads-Bewegung stammt aus der Endzeit der DDR. Die ist da schon entstanden, eben auch im Fußballumfeld. Und man hat es nicht ernst genommen, was da eigentlich nach 90 sich vollzog. Und das gehört dann dazu, dass man in der Politik zunächst einmal, und das ist das Auffallende, starke Persönlichkeiten eigentlich mit den Parteien, ob SPD oder CDU, gewählt wurden. In Sachsen war das Biedenkopf, in Thüringen war es Vogel, in Brandenburg war es Stolpe. Das waren Personen, die hat man gewählt und die haben anscheinend eben doch Vertrauen dargestellt und Vertrauen ausgeübt. Und denen hat man sich angeschlossen. Und dann hat nach und nach ist sozusagen der Zauber des Anfangs gerade mit den genannten Parteien eingebrochen, verflogen und das politische hat sich dann doch sehr stark auseinanderentwickelt und diese kleinen Gruppierungen und andere Parteien und AfD als Protestpartei zunächst und auch Anti-Migrationspartei sind dann stark geworden.
Ich bin ja erst diesen Sommer nach Sachsen gezogen, nach Leipzig, und ich habe mir dann auch zur Vorbereitung, richtig schöne Stadt, zur Vorbereitung quasi habe ich mir das Buch Ungleich Verein von Steffen Mau durchgelesen, wo ja auch diese Frage diskutiert wird und letztlich die These aufgestellt wird, dass es eben nicht, wie man in den 90ern dachte, einfach so eine schrittweise Angleichung gibt und irgendwann gibt es kein Ost und West mehr, sondern dass es sich eigentlich verstetigt hat, dass so diese ostdeutsche, dieser ostdeutsche Blick schon auch einfach ein anderer ist und andere Politik sich da vielleicht auch gerade durchsetzt, ein anderer Blick auf die Welt und auf Deutschland. Und ich fand, was ich richtig interessant fand dabei war, da wurde so eine Umfrage zitiert von jungen Leuten aus Westdeutschland, die halt sagen, ja, zwischen Ost und West gibt es eigentlich keine Unterschiede mehr. Und die ostdeutschen Jugendlichen sagen eher, doch, da gibt es einen Unterschied und wir werden eher diskriminiert, unsere Sorgen werden nicht gesehen in der gesamtdeutschen Debatte und so weiter. Das fand ich irgendwie voll interessant. Sehen Sie das auch so oder können Sie das so bestätigen?
Mauer nimmt das jetzt auf, aber wir wissen ja schon seit mindestens 10 Jahren auch aus Befragungen, die wir auch selbst gemacht haben in Dresden, aber auch andere, dass sich die Ostdeutschen viel eher als Bürger zweiter Klasse sehen und dass sie immer auch sehr stark abgrenzen sich gegenüber dem Westen, den Medien, den Politikern, auch den Politikern, grenzen sie sich ab und sie üben auch wirklich Widerstand aus. Das ist so ein Gestus geworden, der Widerstandsgestus. Das habe ich mit meinem Team ja auch in Dresden schon seit 2014, 15 beobachtet. Wir haben das untersucht. Es gibt Studien dazu. Das war auf den Straßen Dresdens und Plätzen so mit der Entstehung von Pegida. Da fängt das an. Das heißt, vorher hat es keine großen Diskussionen gegeben. Da waren die Leute auch beschäftigt mit neuen Jobs und ihrer Umgebung. Sie mussten sich in dem neuen Leben zurechtfinden. Das ist seit 14, 15. Gibt es so eine Auseinandersetzung über die Identität Ostdeutschlands? Das ist seit 14, 15. Das kann man sehr genau terminieren. Und da brach etwas auf, was vorher schon vorhanden war, nicht sichtbar war, was auch keine Stimme gefunden hatte. Und wir haben dann in nachfolgenden Befragungen, nicht nur wir, auch die Kollegen in Thüringen und andernorts, genau diese Einstellung immer wieder gefunden. Man fühlt sich als Bürger zweiter Klasse, man fühlt sich nicht anerkannt. Und dann sucht man sozusagen nach Identitätspunkten, wo man sich wiederfinden kann. Und da gibt es dann eben unterschiedliche Angebote. Nicht alle haben nach diesen Punkten gesucht und das auch bei AfD oder anderen gefunden oder bei den Verklärern der DDR-Vergangenheit oder wie Kowalczuk sagt, die Ostdeutsch-Tümmelei. Das gibt es, aber das setzt da ein. Und es gibt sozusagen das Gefühl, dass man in Ostdeutschland, viele haben das Gefühl, dass man da anders ist und anders auf die Welt blickt.
Aber was heißt das denn? Also wie könnte diese Situation denn geklärt werden oder sich das mal ändern? Weil ich glaube, das Ziel von allen ist ja, dass alle in Deutschland glücklich sind, oder?
Ja, alle sollen glücklich sein, alle wollen ein gutes Leben haben, alle wollen auch gute Zukunftserwartungen haben und wollen so leben, wie sie sich das selbst vorstellen. Aber es ist halt eben so, in einer Demokratie gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen und alle wollen eigentlich, dass sie anerkannt werden und andere wollen auch, dass das zum allgemeinen Lebensstil wird. Das ist so ein bisschen das Problem und andere sind immer auch Bedrohung und sind etwas Fremdes. Das ist auch zum Beispiel in Ostdeutschland sehr oft der Fall, dass man die Zuwanderinnen und Zuwanderer oder Leute, die von außen kommen, Geflüchtete immer als fremd wahrgenommen hat. Und ich muss auch deutlich sagen, ich bin ja 1993 nach Dresden gegangen, immer da geblieben, aber manchmal war es auch so, dass wir, die wir aus Westdeutschland kamen, als Fremde wahrgenommen wurden und auch nicht immer, sagen wir mal, die Begegnung sehr erfreulich war. Sie ist sehr erfreulich, sonst wäre ich nie in Dresden geblieben, im Personen- und Bekanntenkreis. Aber politisch gesehen hat da immer sozusagen eine kleine Distanz bestanden.
Aber bleiben die Unterschiede jetzt?
Ja, die Unterschiede bleiben, ja, sie bleiben. Ich würde jetzt aber auch, nachdem wir das so gesagt haben, das ein bisschen wieder relativieren. Denn wir haben ja die AfD und andere Gruppierungen, die auch in Westdeutschland stark sind. Also das darf man nicht ganz verkennen. Nur sozusagen das spezifisch Ostdeutsche macht die AfD im Osten noch mal etwas größer. Und das ist das spezifische Problem. Nein, wir haben Verwerfungen im ganzen Land, vor allen Dingen zwischen Stadt und Land. Klimawandel ist ein großes Thema, Ukraine-Krieg ist ein großes Thema, Energie ist ein großes Thema, Zuwanderung, das sehen wir ja auch in diesen Tagen, ist ein ganz großes Thema und Islamismus wird auch ein großes Thema werden. Das heißt, wir haben große Probleme, wir haben auch viele Zukunftsängste und Rechtsextremisten, Rechtspopulisten sind diejenigen, die die Ängste einfangen und für sich instrumentalisieren, auch noch verstärken. Und da sind die Erfolge her zu erklären. Das ist jetzt kein rein ostdeutsches spezifisches Problem, aber es ist aufgrund der Erfahrung stärker ausgeprägt.
Bevor wir jetzt dann vielleicht auch gleich nochmal über die Themen sprechen, die Sie gerade angesprochen haben, würde ich nämlich auch gerne nochmal zurück nach Westdeutschland beziehungsweise auf Gesamtdeutschland gucken. Auch was Sie gerade gesagt haben, gerade dieser Unterschied zwischen Stadt und Land und diese Strukturschwäche einfach an Orten, wo ja auch einfach nur noch wenig Diskurs stattfinden kann, das finde ich super spannend. Und ja, eben auch in Westdeutschland haben populistische Parteien mehr Zulauf als früher noch. Deswegen jetzt nochmal so ein Gesamturteil, wenn wir auf Deutschland gucken. Wie geht es denn insgesamt der Demokratie gerade?
Ich glaube, dass die Demokratie vor großen Herausforderungen steht, dass die Menschen erwarten, dass unter demokratischen Bedingungen, mit demokratischen Entscheidungsverfahren auch die Probleme gelöst werden. Wir müssen dazu natürlich sagen, die Erwartung ist zum Teil zu korrigieren, denn die großen Probleme, die liegen außerhalb, die können nicht sozusagen mit einem Federstrich gelöst werden. Und wir kommen nicht wieder zurück in einen Zustand, wo ein vermeintliches Paradies bestand. Das war aber nie so. Aber das ist sozusagen die Gegenfolie, die die rechtsextremen oder rechtspopulistischen Kräfte aufmachen. Das ist so nicht. Nein, ich glaube, wir müssen auch weg von den großen, aufgeheizten Diskursen. Wir müssen auch weg von Hass und Hetze, wie er in den Medien verbreitet wird, sondern wir müssen ganz ehrlich mit den Problemen umgehen und wir müssen sehen, dass wir sie auch lösen, dass wir Wege einschlagen, die auch demokratische Zustimmung finden und wo wir die Menschen auch überzeugen können, dass sie diese Wege mitgehen. Insofern muss die Politik natürlich extrem stark kommunizieren und sie muss zu überzeugen versuchen. Und das ist das Entscheidende. Also sagen wir mal so, einfach auf Befehl per Ordre de Mufti, wie man früher so schön sagte, von Berlin aus etwas machen oder von Dresden zu sagen, wie es in Saalfernersdorf, ich meine damit ganz bestimmte Gegenden in Sachsen, die im ländlichen Bereich sind, den Leuten immer alles vorschreiben zu wollen, das ist schwierig. Man muss überzeugen. Und auch, was der Osten immer wieder sagt, wir werden bevormundet. Da geht es jetzt nicht darum, ob das stimmt oder nicht. Das ist ein Gefühl. Und in Politik ist sehr, sehr viel mit Emotionen. Das vergisst man immer. Es ist nicht rational, sondern da geht es um Emotionen, um Personen, um Stimmungen. Und man muss die Stimmung sozusagen verändern, indem man auch ganz klar sagt, welche Wege man geht. Und ich glaube, dass man dafür auch dann eine Zustimmung der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gewinnt. Also vor allen Dingen die demokratische Mitte, auf die kommt es immer an, es zu stärken versteht.
Aber jetzt gibt es eben diese ganz vielen ausgestorbenen Kleinstädte, in denen es keine Kneipen mehr gibt, keinen Stammtisch mehr gibt und nur noch sehr, sehr wenige Begegnungsorte gibt. Und irgendwie, ja, Internet ist halt anstrengend und laut und alle schreien sich an. So, wie kann es denn funktionieren, dass Leute sich mehr gehört fühlen und auch dadurch vielleicht wieder mehr abgeholt fühlen und so den Eindruck haben, auch so ein bisschen ein Mitspracherecht zu haben und es eben nicht alles über ihre Köpfe hinweg entschieden wird?
Ja, die Regionen müssen gestärkt werden. Die ländlichen Regionen müssen auch sozusagen voll und ganz einbezogen werden in politische Prozesse. Das kann man nicht aus den urbanen Zentren heraus machen oder aus einzelnen Vierteln. Die haben andere Lebenswelten. Man muss eben in Leipzig-Konnewitz, um das zu nehmen, oder in Berlin-Prenzlau oder in Dresden, in der äußeren Neustadt, da denkt man anders über die Probleme als in Bautzen-Görlitz oder in Löbau oder wo auch immer, nur im Sächsische oder im Kiffhäuserviertel. Das ist genau das Problem. Man muss wirklich versuchen, auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die es ja gibt, die gibt es auch in den Orten, die ich gerade genannt habe, zu stärken. Dazu gehört Demokratieförderung, dazu gehört eben auch das Vereinswesen, das man stärken muss. Man kann sozusagen die Vereine nicht einfach so laufen lassen, dass dann irgendwelche rechten Gruppierungen diese Vereine beherrschen. Das ist sehr stark in manchen Regionen der Fall. Also hier muss man gegenarbeiten, aber man muss Geduld haben. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Und diese Strukturwandlungen brauchen ja auch eine längere Zeit. Wichtig ist, glaube ich, immer wieder, dass man Zutrauen und Vertrauen in die demokratische Politik hat. Und dass man auch die Erwartungen nicht so hochschraubt. Weil je höher die Erwartungen auch aus der Politik oder die Versprechungen gehen, desto mehr merken die Leute, die können das gar nicht halten. Sie halten es nicht und dann wenden sie sich von der Politik wieder ab. Also Nüchternheit auch in der Politik. Problembewältigung und von Seiten des Bürgers auch manchmal ein bisschen mehr Respekt und Vertrauensvorschuss gegenüber den harten Entscheidungen und den Entscheidern und Entscheiderinnen, die wir wählen und die für uns quasi die Probleme ja lösen sollen.
Das sind auf jeden Fall viele Themen, die Sie da schon angesprochen haben. Also und die alle auch wirklich so klingen, als würde sie ein paar Jährchen brauchen, bis man diese Probleme gelöst hat. Weil das sind ja auf der einen Seite diese globalen Probleme, die Sie angesprochen haben. Islamismus, Sicherheit, Migration und Klimawandel und keine Ahnung, also alles Mögliche. Und dann eben die Strukturschwäche plus dann die Regierungsbildung muss noch besser laufen und die Regierung muss besser kommunizieren. Was aber ja auch schwierig ist, je stärker Rechtspopulisten sind, macht es ja das auch schwieriger, demokratische Parteien eine gute Koalition zu finden und so. Also ich habe immer das Gefühl, wir sind ja jetzt gerade nicht auf dem Weg, dass es sich alles gerade verbessert, sondern es ist alles irgendwie, spielt den Populisten und Rechtsextremisten eher in die Karten. Deswegen vielleicht nochmal so diese Zukunftsblick von Ihnen als Experten. Wie gucken Sie denn in die Zukunft? Also wird sich das verbessern in den nächsten Jahren oder gleiten wir gerade immer mehr Richtung Extremismus?
Wenn die Sonne scheint oder es mir gut geht, bin ich ganz optimistisch. Und wenn es regnet und grau draußen ist, dann könnte ich mich manchmal auch selbst in einen Zustand, sagen wir mal, der großen Skepsis, nicht der Verzweiflung, aber der großen Skepsis hinein denken. Ich glaube, man muss realistisch sein. Die Herausforderungen sind extrem groß. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist ja in allen Ländern, also Europas, das ist ja extrem so. Guckt sich die USA an, da haben wir die gleichen Probleme. Auch in vielen anderen Ländern, wo wir gemeinhin vom sogenannten globalen Süden reden, die Probleme sind extrem groß. Der Klimawandel ist ein globales Problem. Das muss man, glaube ich, so sehen und dennoch nicht entmutigt werden. Das ist der Punkt. Man muss, glaube ich, Mut und Zuversicht haben und man muss auch Gestaltungswillen haben. Falsch wäre es, und das ist das, was wir alle tun können, sozusagen immer nur verzweifeln, alle schlecht machen, nur kritisch gegenüber der Politik sein, sondern es ist ja eigentlich unser eigenes Leben, welches wir auch in einigermaßen gestalten wollen und müssen. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen mehr Zurückhaltung gegenüber Politik üben, manchmal etwas weniger Kritik und selbst auch Politik machen, also die Gestaltung wollen und die eigenen Angelegenheiten auch in die eigenen Hände nehmen, also Engagement. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch auf lokaler Ebene. Und da gibt es doch so viele Beispiele, wie auch junge Leute. Ich war gerade letzte Woche in Leipzig bei einer wunderbaren Diskussion in einem soziokulturellen Zentrum, wo wir auch über Politik und die Wahlen gesprochen haben. Da waren so viele nicht nur interessierte, sondern engagierte junge Leute. Das ist sozusagen das, was einen dann wieder ganz zukunftsfroh macht. Und der Gestaltungswille ist da. Man muss sozusagen nur den langen Atem haben. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach.
Das ist schön, dass Sie das sagen, weil ich wollte gerade noch auf eine konstruktive Note hinauskommen, aber die haben Sie selber angesprochen und an alle die Botschaft letztlich zu senden, ey, wenn ihr euch engagiert und selber Sachen in die Hand nehmt, kann alles auch wieder besser werden. So, das ist doch eigentlich eine schöne Botschaft. Deswegen vielen Dank Ihnen, Professor Hans Vorländer.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Das war's mit der Sonderfolge. Schreibt uns super gerne, wie ihr die Sonderfolge findet und vielleicht auch, zu welchen Themen ihr euch sonst noch eine wünschen würdet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier in dieser Woche die Hummel. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich hab meine Queen geblundert.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.